Catherine Booth. Meine erste Begegnung mit der Heilsarmee war in meinen wilden jungen Jahren in der Disco. Da kamen nämlich immer spät abends die Frauen der Heilsarmee, das war in Duisburg, mit ihrer Blechbüchse und haben Geld eingesammelt. Da haben sich viele drüber lustig gemacht. Ich wusste gar nicht so richtig, wo geht das Geld hin, was machen die damit, was ist das eigentlich, warum tauchen die hier auf in so einer Uniform mitten in der Nacht in der Disco. Das war meine erste Erfahrung mit der Heilsarmee. Die zweite war in Hamburg auf der Reeperbahn. Die standen auf der Straße, haben gesungen und dann eingeladen zu einer Veranstaltung. Ich war dabei, bin da mitgegangen in diesen Raum und es stank erbärmlich durch all die Menschen, die sie auf der Straße eingesammelt haben. Es gab was zu essen und dann einen guten evangelistischen Vortrag. Also das Herz der Heilsarmee schlägt für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Sie setzen sich ein für Menschen, die keine Hoffnung haben und bringen ihnen die gute Nachricht des Evangeliums. Catherine Booth war so eine Frau, die das Evangelium liebte. Sie sagte, wenn wir uns eine andere Zukunft wünschen, müssen wir die Gegenwart irritieren. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Also wenn sich was ändern soll, muss man jetzt irgendwie ein bisschen Staub aufwirbeln, muss man irgendwie ein Pfahl im Fleisch sein oder irgendwie ein Stachel. Sie war eine kleine und zerbrechlich wirkende Frau, war sehr streng methodistisch aufgewachsen in der methodistischen Kirche und hatte feste Standpunkte im Leben. Hier dieses Buch, auf das ich mich oft beziehe, Catherine Booth, Dienerin der Armen, Gewissen der Reichen, Anwältin der Verlorenen. Die Mutter der Heilsarmee von Roger J. Green. Das umfasst ihr Leben. Dienerin der Armen, Gewissen der Reichen, Anwältin der Verlorenen und die Mutter der Heilsarmee. Ihr Evangelium, davon war sie überzeugt, ist die Wahrheit. Das, was sie verkündet, ist wahr. Und sie sagte, wenn es nicht wahr ist, dann vergessen sie es. Wenn es aber wahr ist, dann handeln sie entsprechend. Geboren wurde sie am 17.01.1829 in Ashbourne in Derbyshire in England. Die Mutter hieß Sarah, geborene Mumford, der Vater John und der Vater war Prediger. Später wurde der Vater zum Alkoholiker und fiel für eine Zeit lang auch vom Glauben ab. Das war eine sehr schwere Zeit. 1861 fand er durch Catherine wieder zum Glauben zurück und blieb dann auch abstinent für den Rest seines Lebens. Sie hatte 4 Brüder, aber nur einer überlebte und der hieß John. Mit 12 Jahren kam Catherine in die Schule. Sie hatte Probleme mit der Wirbelsäule. Also sie war ein schwaches Kind und hatte große gesundheitliche Probleme, immer wieder, ihr ganzes Leben lang eigentlich. Und dann nahm man sie von der Schule wieder runter und sie bekam Hausunterricht. Ein kränkliches Kind, lebenslang schaute sie immer auf Krankheiten, war auch ein bisschen fixiert auf Krankheiten. 1842 zog sie um mit ihrer Familie nach Boston und die Abstinenzbewegung, also die Bewegung, die gegen den Konsum von Alkohol sich einsetzte, traf sich in ihrem Haus. Vielleicht heute sowas wie Blaues Kreuz, würden wir vielleicht sagen. Also eine Bewegung, die sagte, Alkoholkonsum zerstört das Leben von Menschen. Und es war ja exzessiver Alkoholkonsum in diesen Tagen in London oder auch in England, auch bei uns hier in unseren Breiten, der Menschenleben zerstörte, Familien auseinanderbrechen ließ und der dazu führte, dass es viel Gewalt auch in den Familien gab. Mit 15 sind sie noch einmal umgezogen nach London, Brixton. Und 1846 hatte sie Schwindsuchtsymptome, also nochmal eine schwere Krankheit, die in ihr Leben trat. Was sie nicht gut fand, das hat sie immer offen benannt. Sie fand es nicht gut, dass in der Gemeinde immer wieder die Tendenz da war, dass eine herrscht über alle anderen. Sie wollte Demokratie in der Gemeinde. Erweckung war ihr wichtig, also dass Christen wieder ganz neu durchatmen, im Glauben aktiv sind. Und auch Heiligung. Die Heiligungsbewegung war eine große Bewegung, wo man davon ausging, wenn man im Glauben steht, kann man Sünde überwinden. Man kann zu einem Leben kommen, in dem Schuld gar nicht mehr vorkommt. Das ist jetzt nicht so die allgemeine Lehre heute unter uns Christen, weil wir wissen, dass wir Sünder sind und auch immer wieder schuldig werden, aber dass unsere Schuld vergeben ist. Aber sie gingen davon aus, wenn man diese Taufe bei Gott hat, wenn man wirklich engagiert mit Gott lebt, dann kommt man dahin, dass man nicht mehr sündigen muss. Das war ihr ein ganz großes Anliegen, das zu verkündigen. Parallel dazu wuchs ihr Mann auf, 1829 in Nottingham geboren, William Booth, gleicher Jahrgang. Er ging in eine Gemeinde, die zu den Wesleyanern gehörte, also von Wesley beeinflusste Gemeinde. Er war ein Evangelist mit ganzem Herzen. Er wollte immer das Evangelium verkünden. In Freiluftveranstaltungen, in Kirchengemeinden, überall, wo er hinkam, und er konnte sehr gut predigen. Die Leute liebten seine Predigten. Mit 17 Jahren schon war er ein Laienprediger. Ich lese hier aus Seite 37. Er beeindruckte mich, als ich ihm vorgestellt wurde. War ich gesundheitlich nicht auf der Höhe und er hat das sofort erfasst. Seine Aufmerksamkeit war außergewöhnlich, dabei war ich ihm doch fremd. Das Fuhrwerk schüttelte mich durch, er bedauerte es. Das Gespräch erschöpfte mich, er bemerkte und stoppte es. Und dann fanden wir uns auf einmal in wunderbarer Harmonie der Ansichten und der Einstellungen zu verschiedensten Dingen. Es schien, als ob wir einander schon seit Jahren genauestens kannten und geliebt hätten und nun nach zeitweiliger Trennung wieder zusammengebracht worden wären. Bevor wir noch bei mir zu Hause ankamen, war uns beiden klar, dass wir füreinander geschaffen waren und dass unser beider Leben zusammenmünden mussten. Also so eine Bilderbuch-Verliebt-Geschichte. Auf den ersten Blick verliebt und gleich dieses Gefühl, wir gehören zusammen. Dabei hatte sie hohe Ansprüche an den Mann, den sie mal heiraten will. Sie hatte vier Kriterien, die sie anlegte. Das erste war Einigkeit in religiösen Fragen. Das war ihr wichtig, dass man an einem Strang zieht, auch im Glauben. Dann, er musste lebenstüchtig sein, kein Narr. Also er musste auf eigenen Füßen stehen können, für sich selber sorgen können. Dann, er musste offen sein für Frauen im geistlichen Dienst und offen sein für die gegenseitige Unterordnung, wie es ja in der Bibel heißt, ne, seid einander untertan. Das war ihr ganz wichtig, dass nicht der Mann jetzt das Haupt ist, der alles bestimmt, sondern gegenseitige Unterordnung. Und er musste abstinent leben, also keinen Alkohol trinken. Das waren die Kriterien, die sie an ihren zukünftigen Mann anlegte. Und das erfüllte William alles und sie konnten sich am 15. Mai 1852 verloben. Wichtig war ihr noch, dass man keine Geheimnisse voreinander hat. Sie litt an Magenbeschwerden, Depressionen, kam wieder nach London. Die Hochzeit fand am 16.06.1855 in Stockville statt. Die Flitterwochen war eine Woche Urlaub auf der Isle of Wight. Und das begann eine 35-jährige harmonische Ehe, in der sich beide unterstützten und gegenseitig freisetzten für den Dienst. Er begann einen Reisedienst als Evangelist in der Methodist New Connection. Und am 8. März 1856 wurde das erste Kind geboren. William Bramwell. Ihr Mann, er predigte sehr erfolgreich und ist 2 Jahre eigentlich immer umhergezogen und sie ging oft mit, wenn er gepredigt hat. Dann kriegt er eine Stelle, die sie eigentlich beide gar nicht so gut fanden in einer Gemeinde. Da wollten sie eigentlich gar nicht hin, aber es gab 1250 Plätze im Gottesdienst. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie voll die Gemeinden damals waren. Er hat wirklich sehr gut gepredigt und die Leute angezogen. 1558 wurde die Tochter Catherine geboren. Was ihr wichtig war, waren Hausbesuche bei den Menschen, die zu ihnen in die Kirche kamen oder in die Gemeinde kamen, weil sie sagte, wir müssen sehen, wie die Menschen leben und ihnen mit dem helfen, was sie im Alltag beschäftigt. Also nicht nur in der Gottesdienstgemeinde zusammen sein, sondern in die Haushalte gehen. Hausbesuche gehörten von Anfang an dazu und das ist bis heute so für die Heilsarmee, dass das ein Bestandteil ist, Menschen zu Hause zu besuchen und dann auch zu sehen, wie leben die Menschen, was brauchen die, wo können wir helfen. 18 Stunden pro Woche Hausbesuche wurden Pflicht für die Heilsarmee-Leute. Das ist schon eine Menge. Man denkt, dass man noch einen Beruf und noch eine Familie hat und noch Treffen von den Veranstaltungen, Versammlungen von den eigenen Heilsarmee-Leuten, ist das schon eine Menge. 1860 wurde die zweite Tochter geboren, Emma Moss. Und 1860 erkrankte auch ihr Mann William schwer. Ob das ein Burnout war, könnte man vielleicht mit modernen Worten so nennen. Er war sehr erschöpft, depressiv, er hatte keine Kraft mehr, er war richtig krank und Catherine musste alles alleine regeln. Catherine musste alles alleine regeln. Alle Kinder hatten noch Keuchhusten. Sie predigte regelmäßig eine Stunde und manchmal auch länger. Ich lese uns mal hier auf Seite 11 vor, was ihre Predigten ausmachte. Ihre Art zu predigen wurde oft mit der Redeweise eines Anwalts verglichen. Sie legte die Fakten dar, gab ihr Plädoyer ab und hämmerte dem Publikum ihre Forderungen ein. Also eine scharfe, starke Predigerin, die genau wusste, was sie verkündet und was sie will. William wollte immer nur als Reiseevangelist arbeiten und sie hatten immer gehofft, dass diese Gemeinde sie freisetzt, dass auch der Verbund der Gemeinde ihn wieder als Reiseevangelisten einsetzt, weil ihm war das Allerwichtigste zu evangelisieren. Aber das hat dieser Gemeindeverbund nicht gemacht. Und so haben sie sich entschieden, diesen Gemeindeverbund zu verlassen. Seite 85 lese ich jetzt. Was genau nach der Abstimmung geschah, ist unklar. Die Berichte darüber gehen deutlich auseinander. Booth Tucker hat die Reaktion Catherines dramatisch geschildert. Die Reaktion darauf, dass ihr Mann nicht für den Reisedienst freigesetzt wurde. Das konnte Mrs. Booth nicht länger ertragen. Sie erhob sich von ihrem Sitz, beugte sich über die Galerie und ihre klare Stimme schallte durch den Saal, als sie ihrem Mann zurief, niemals, also niemals sollte er diese andere Stelle annehmen. Alle Augen wandten sich der Galerie zu. Die Vorstellung, dass eine Frau offen ihren Protest äußert oder ihre Stimme in der Konferenz hörbar macht, verursachte nicht geringe Bestürzung. Zumindest einer in der Versammlung reagierte aus ganzer Seele auf Mrs. Booths Ruf. Mr. Booth sprang auf, schwenkte seinen Hut in Richtung der Tür. Nicht auf die Ordnungsrufe der Tagungsleitung achtend, eilten beide zum Fuß der Galerietreppe, umarmten sich dort und kehrten der Konferenz den Rücken, entschlossen, ihre Zukunft Gott anzuvertrauen, komme, was wolle. Also sie war schon sehr outspoken, würde man sagen. Sie sagte deutlich, was sie denkt und was sie will. Und das war sehr geschätzt auch von ihrem Mann. Die waren wirklich ein ebenbürtiges Paar, das auf Augenhöhe miteinander unterwegs war. Sie verabschiedeten sich aus diesem Gemeindeverbund und beide fingen an, Erweckungsversammlungen als Predigende abzuhalten. Ihre erste Predigt war etwas spontan. Ihr Mann war in der Gemeinde nach vorne gegangen, hielt seine Predigt, die wie immer sehr gut war. Und sie hatte innerlich den Impuls, sie muss auch was sagen. Und dann ist sie nach vorne gegangen. Erst dachte sie, das kann ich gar nicht, ich habe das nicht gelernt, warum soll ich jetzt nach vorne gehen? Sie ist nach vorne gegangen und hat was gesagt. Alle waren erstaunt, ihr Mann hat es ihr erlaubt. Sie sagte, kann ich was sagen? Er sagt, ja komm. Sie fängt an zu predigen und alle merken, diese Frau hat die Gabe der Predigt. Das war ganz offensichtlich. Die haben in ihren Evangelisationen immer Menschen nach vorne gerufen. Das ist ja bis heute ein umstrittenes Thema. Wie macht man das bei einer Evangelisation? Lässt man die Leute irgendwie öffentlich reagieren oder ist es etwas, was innen geschieht? Aber ihnen war das wichtig, die Menschen zu einer Entscheidung aufzurufen, die auch öffentlich ist. Ganz wichtig, immer wieder das Evangelium in die Mitte zu stellen. 1862 wurde noch ein Sohn geboren, Herbert. Sie mieteten ein Zelt, ein Zirkuszelt, als Veranstaltungsort. Also moderne Methoden, moderne Wege, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und was sie immer ausgemacht hat bei ihren Veranstaltungen war, dass sie einfache Leute reden ließen. Also nicht nur die gebildeten Theologen, die über den Glauben sprechen, sondern Leute, die etwas mit Gott erlebt hatten, durften nach vorne, durften Zeugnis geben, würden wir heute sagen, durften von ihrem Glauben erzählen mit den Worten, die sie kannten und die sie hatten. Also da musste nichts Gestelltes dabei sein und musste auch nicht theologisch jetzt alles schon so durchdacht sein, aber sie durften Zeugnis geben von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und das machte die Veranstaltung auch so interessant, die guten Predigten und die persönlichen Zeugnisse, sodass viele, viele Menschen in diese Veranstaltungen kamen und merkten, hier reden jetzt Menschen wie wir. Das sind jetzt nicht die Reichen und Gebildeten, die uns was beibringen wollen, sondern das sind Menschen wie du und ich und die haben was mit Gott erlebt und das will ich auch. Das war wirklich was Besonderes, weil das sonst in Gottesdiensten so nicht vorkam. Da durften wirklich nur die ausgebildeten Pastoren reden. Bei ihren Veranstaltungen war das anders. 1864 wurde wieder ein Kind geboren, Marion Billups. Das war ein behindertes Kind. Es hatte Krampfanfälle, bekam auch die Pocken und war von Anfang an das Sorgenkind der Familie. Haben sie viel Mühe und Arbeit mitgehabt, aber haben es angenommen und geliebt. Das war ganz offensichtlich und klar, das war nie in Frage. Schulden kamen hinzu, Krankheiten, Probleme mit den Kindern und immer auch die gesundheitlichen Einschränkungen von Catherine. Sie kam eine Berufung nach London, in ein schmutziges Viertel im Süden von London. Sie gründeten einen Verein, The East London Christian Revival Union, ein sehr langer Name, aber das war wirklich das, was sie wollten. Sie wollten Erweckung bringen, Revival. Sie wollten, dass London das Evangelium hört. Catherine sprach oft vor reichen Menschen. Da wurde sie oft auch eingeladen, weil das was Besonderes war, eine Frau predigen zu hören und weil sie auch die Gabe hatte zu predigen. Und sie sammelte eigentlich das Geld, was dieser Verein brauchte, um es dann den Armen zu geben und ihre Mitarbeiter zu finanzieren. In diesem Verein gab es viele Mitarbeiter. 1865 wurde die vierte Tochter geboren, Evelyn Corrie Booth, und sie wurde später die erste Generalin der Salvation Army. William hatte kein Einkommen. Catherine besorgte das Geld durch ihre Predigtdienste bei den Reichen. Ich lese aus Seite 121 ein Zitat. Der Marsch durch die verrufenen Viertel wurde oft zum Spießrutenlauf. Die Straßenversammlungen und die Prozessionen wurden gestört durch Geschrei und Beleidigungen aus der Menge der Gaffer heraus. Es gab auch Handgreiflichkeiten und die Christen wurden mit allerlei Gegenständen beworfen, einschließlich toter Katzen und Ratten. Derartigen Widerstand bestärkte den unermüdlichen William Booth und seine Gefährten freilich nur in der Überzeugung, dass Gott am Werk sein musste. Der Widerstand war von Anfang an da. Sie wurden lächerlich gemacht. Bis heute merkt man das, wenn Heilsarmee-Menschen auftreten in Uniform, haben sie oft Feinde, nur wegen der Uniform oder eben auch, weil man sie nicht versteht, was sie da machen, warum sie eine Uniform tragen, werden oft lächerlich gemacht. Das war auch meine Erfahrung in der Disco, dass sie alle für irgendwie nicht von dieser Welt gehalten wurden, wenn die da mit ihren Sammelbüchsen nachts kamen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, aber in den 70er Jahren war das noch so. Und hier war der Widerstand enorm. Es wurde auch viel Widerstand ausgeübt durch eine Bewegung, die für die Alkohollobby arbeitete. Die haben sehr oft auch Überfälle auf die Heilsarmee organisiert. Ähm, 1868 wurde Lucy Millward geboren, also noch ein Kind, und einen Jungen haben sie noch adoptiert, Georgie. Und sie war eine gute Mutter. Die Kinder hatten immer Priorität, sie war immer für ihre Kinder auch da, obwohl sie Tage und Wochen lang auch gepredigt hat und unterwegs war. Aber die Kinder haben keinen Mangel erlitten. Das merkt man auch daran, dass sie später selber Teil der Heilsarmee wurden. Gerade ihre Töchter waren sehr aktiv in der Bewegung und haben das Erbe ihrer Mutter übernommen. Sie war Redakteurin von einer Zeitschrift, The East London Evangelist. Der Name wurde geändert in The Christian Mission. Und dann kamen wieder viele Krankheitszeiten. Es scheint so zu sein, dass aktive Menschen im Reich Gottes immer wieder in diese Tiefen geführt werden, immer wieder durch schwere Zeiten gehen müssen. Vielleicht ist es eine Art Erdung, vielleicht ist es auch der Segen, der im Leiden auch drin sein kann, dass man wirklich merkt, Gott ist wirklich da. Das ist so ein bisschen wie der TÜV im Glauben, denke ich manchmal, dass man dann merkt, der Glaube funktioniert nicht nur in den schönen Stunden, sondern auch in Krankheitszeiten, in schweren Zeiten ist Gott derselbe Gott. 1873 bekam sie einen Herzanfall. 1874 umfasste die Mission schon 31 Stationen, an denen Menschen aktiv waren, im sozialen Bereich, in der Diakonie und auch in der Verkündigung. Das war immer gekoppelt. Suppe, Seife, Seelenheil, fasst man ja so zusammen, die Philosophie der Heilsarmee, das war auch damals schon so. Die Verstädterung und die Industrialisierung brachte viele Menschen in die Großstädte, die Verarmten, die in Slums lebten, die Hilfe brauchten in allen Bereichen des Lebens. Viele kamen aus der Gosse selber und wurden in der Heilsarmee zu Rednern, zu Leitern von Zentren. konnten sich selber einbringen mit ihren Erfahrungen. Sie waren stark an John Wesley orientiert. 36 Evangelisten waren hauptamtlich unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen, nur von Spenden. 36 Evangelisten, die hauptamtlich unterwegs waren. Die jährlichen Konferenzen wurden Kriegsrat genannt, weil irgendwann merkte man, wir kämpfen hier gegen geistliche Mächte. Sie kämpften nicht gegen Menschen, nie. Aber sie merkten, hier sind Mächte, die Menschen binden und wir müssen einen geistlichen Kampf führen. Wir müssen das Evangelium so verkünden, dass Menschen frei werden können. Denn nur Jesus kann diese Freiheit bewirken. Sie wollten Angriffe auf das Reich des Bösen starten und das haben sie auch gemacht. Sie wurden die Halleluja-Armee genannt. Die Halleluja-Armee. Die ist auf Seite 144. Eine Armee entstand und sie machte sich die Vorliebe der Briten für militärisches Gepränge zunutze. Ihre Uniformen, Flaggen, Kapellen und Märsche durch die Straßen lockten die Massen in ihre Versammlungen und erregten in der britischen Öffentlichkeit Aufsehen. Die militärische Terminologie wurde weiterentwickelt, als die Heilsarmee Gestalt annahm. Es gab nun Offiziere verschiedener Ränge, die Laienmitglieder der Mission nannten sich nun Soldaten und die Stationen wurden Korps genannt. Die Armeefahne wurde geschaffen. Die Farben Rot, Gelb und Blau symbolisierten die Erlösung durch das Blut Christi, die Taufe durch den Heiligen Geist und die Heiligung, ein wichtiges Anliegen von Catherine Booth. Auch die Inschrift auf der Fahne Blut und Feuer nahm auf das Blut Christi und das Feuer des Heiligen Geistes Bezug. Die Vorstellung vom Kampf für den Herrn fanden Catherine, William und ihre Gefährten im Neuen Testament vor und das rechtfertigte in ihren Augen den Schritt, den sie gegangen waren. Hatte doch der Apostel Paulus vom Kampf der Gemeinde gesprochen und den Gläubigen geraten, sich für die geistlichen Auseinandersetzungen zu rüsten, die ihnen bevorstanden. Die Heilsarmee erweckte im 19. Jahrhundert die neutestamentliche Vorstellung von geistlicher Kriegsführung zum Leben. Die Halleluja-Mädels oder Halleluja-Lassies wurden die Frauen genannt, die in der Armee eine ganz große Rolle spielten. Auch ihre Töchter waren dabei. 1879 waren es 130 Korps, also Orte, an denen die Heilsarmee aktiv war, mit 195 Offizieren. Das war richtig eine Welle, die durchs Land ging. Die Rolle der Frau in der Evangelisation war Catherine ganz wichtig. Und sie hat darüber auch ein Buch geschrieben, in dem sie genau beschreibt, wie sie das biblisch begründet. Das kann man bis heute noch finden. Ein Buch, wo sie auch theologisch begründet, obwohl sie keine Theologin, ausgebildete Theologin war, warum sie denkt, dass Frauen in gleicher Weise den Predigtdienst machen können wie Männer. In den Kirchen gab es Probleme. Die einfachen Menschen fanden nicht in die Gemeinschaften der Kirchen, ist ja bei uns oft auch ein Problem, dass Menschen, die jetzt keine Bildung, große Bildung haben, nicht so sehr in den Gemeinden vertreten sind. Das war auch damals schon ein Problem. Es gab die Stahlkrise, viele konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, Menschen wurden obdachlos, es gab viel, viel Not. Die Heilsarmee breitete sich weiter aus. USA, Australien, Kanada, Frankreich, 1882 Indien, Südafrika, Neuseeland, 1883 die Schweiz. 1880 entstanden Schulungshäuser für Männer und für Frauen, die ausbildeten für den Dienst an den Einsatzorten. Ich lese Seite 163. Vor allem kam es Catherine auf offensives Predigen an. Die Sünden der Menschen mussten offengelegt und ihnen bewusst gemacht werden, dass sie einen Erlöser brauchten. Was Catherine nicht ertragen konnte, das waren harmlose Predigten, die die Leute einlullten und mit ihrem sündigen, faulen und rebellischen Leben in Frieden ließen. Heilsarmee-Offiziere sollten so predigen, dass sie die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesselten und ihnen ihren verdorbenen Seelenzustand vor Augen führten. Sie sollten ihnen den Weg zur Erlösung und zur Heiligung darlegen und sie zu einer entsprechenden Erfahrung führen. Anschließend sollten sie darauf achten, dass die Leute ihr alltägliches Leben dem Evangelium gemäß gestalteten. Catherine war überzeugt, Zitat, wo das Evangelium von denen, die es predigen, auch gelebt wird, Da wird es dieselbe gewaltige Macht entfalten wie in der ersten Christenheit. Evangelium als Zentrum. Das ist, glaube ich, eine Bewegung, eine Evangelisationsbewegung, wie es sie sonst in der Welt und in Europa so organisiert, so zentral auf das Evangelium mit sozialem Dienst und Diakonie noch nie gegeben hatte und auch nicht annähernd weiter später gegeben hat. Sie fingen an, die Armen zu speisen. Sie fingen an, gegen Prostitution zu kämpfen. Es gab 117 Häuser weltweit für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen konnten und bei ihnen einen neuen Anfang fanden. Das muss man sich vorstellen, 117 Häuser für solche Frauen damals schon. Opfer von Menschenhandel wurde geholfen. Sie schrieb oft an die Königin für Unterstützung. Die hat die Briefe bekommen, sich bedankt, aber es ist nicht viel politisch passiert. Sie hat Tagespflegestätten für arbeitende Mütter eingerichtet, dass die Kinder betreut werden konnten. Also Kindertagesstätten, würden wir heute sagen, haben sie damals angefangen in der Heilsarmee. Ende 1885 hatten sie 2164 Offiziere. Und Weihnachten 1885 3076. Man sieht, wie schnell diese Bewegung gewachsen ist. Sie selbst, Catherine, war nie Offizierin der Heilsarmee. Deswegen gibt es auch, wir haben erst gesucht, Foto von ihr in Uniform gibt es nicht, weil sie war immer nur die Mutter der Heilsarmee. Sie ist nie selber Offizierin gewesen. Sie hat sich darauf konzentriert, zu predigen und Gelder zu beschaffen für die Arbeit. Die Arbeit selber wurde von den Offizieren geleistet, die sich der Bewegung angeschlossen haben. 1888 wurde bei ihr Brustkrebs entdeckt. Sie selber hat einen Knoten gefühlt. In der damaligen Zeit war das schon fast ein Todesurteil. Man wollte operieren, aber das wollte sie nicht. Sie hat sich mit William besprochen, der eine schwere Zeit dann hatte, weil er immer wieder unterwegs war zum Predigen und seine Frau allein zu Hause lassen musste, bei den Kindern natürlich, die für sie gesorgt haben. Aber er wusste nie, wie es ihr geht. Es gab ja kein Telefon, Handy, Twitter, Skype, was immer man so heute alles für Mittel zur Verfügung hat. Das war für ihn eine sehr harte Zeit, weiterzumachen. Aber sie wollte es auch. Sie wollte, dass ihr Mann predigt, dass er unterwegs ist. Sie hat es voll unterstützt. Aber die Krankheit schritt fort. Und man merkte, das kann nicht mehr lange gut gehen. Sie wurde immer schwächer, empfing viele Menschen, die ermutigt von ihrem Bett aufstanden und weiterzogen. Sie hat noch viel für die Heilsarmee sich eingesetzt, hat vom Bett aus noch gebetet und Menschen ermutigt, die in der Heilsarmee aktiv waren. Aber sie hörte auf, öffentlich zu wirken. Dafür reichte die Kraft nicht mehr. Als William 60 Jahre alt wurde und sie ja auch im gleichen Jahr, das haben wir am Anfang gehört, hatte sie nur die Kraft, ganz kurz dabei zu sein bei seiner Geburtstagsfeier. Da war schon offensichtlich, dass es nicht mehr lange geht. Am 4.10.1890 ist sie gestorben. Ihr Sarg wurde aufgebahrt und innerhalb von 5 Tagen sind 50.000 Menschen an ihrem Sarg vorbeigegangen. Es war so geachtet in der ganzen Gesellschaft, aber auch natürlich von den Heilsarmee-Offizieren. Nur die waren ja über die ganze Welt verstreut. Also es waren schon auch Menschen vor Ort, die sie ehrten. Auch viele reiche Menschen, die kamen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Auf ihrem Sarg stand das Geburtsdatum und der Todestag und der Satz: mehr als eine Eroberin. More than a conqueror. Mehr als eine Eroberin. 10.000 Menschen wurden nur bei der Beerdigung zugelassen. Mehr passten nicht auf diesen Friedhof. Und das war voll. Es wurde ein Marsch durch Londons Straßen abgehalten. Und die Worte von William an ihrem Grab waren: sie war gut, sie war Liebe, sie war Kämpferin. Catherine Booth. Eine Frau, die mit dem Evangelium unterwegs war, um Menschen die gute Nachricht zu bringen, dass ihr Leiden, ihre Not ein Ende haben kann, dass sie frei werden können vom Alkohol, gegen den sie ihr Leben lang gekämpft hat. Sicher auch aus der Erfahrung, dass ihr eigener Vater alkoholkrank war und was das für die Familie bedeutet hatte. Sie hat sich eingesetzt für die Rechte der Frauen, weil das Evangelium für Männer und Frauen in gleicher Weise gilt und weil klar ist, wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Wir haben kein Recht, irgendeinen Menschen zu unterdrücken. Denn Jesus liebt alle Menschen in gleicher Weise. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.